Ich wünsche euch, dass ihr in eine Geborgenheit eingetaucht werdet, die nicht von dieser Welt ist, die Gott für dich bereit hat. Mein Name ist Andres Synowczyk, ich bin aus Kaufung bei Kassel, habe schon die letzten drei Abende hier Impulse weitergeben dürfen und freue mich sehr, heute bei euch und bei Ihnen die Predigt halten zu dürfen. Und es geht um das Thema, Sie haben es schon gehört, geborgen in Unsicherheit. Worauf ich mich verlassen kann, wenn nichts mehr sicher erscheint. Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen die kleinen Unsicherheiten. Vielleicht ist die Tauffamilie jetzt ein bisschen unsicher, ob das alles gut gehen konnte, wenn wir jetzt hier vorne im Altar auch vor allen stehen müssten. Jetzt fällt erstmal ein bisschen Anspannung ab. Die nächste Unsicherheit könnte sein, was machen wir, wenn die Kinder bei der langen Predigt nicht so lange ruhig sitzen und wir die Störenden sind. Man kennt die Unsicherheit als Pfarrer, habe ich an alles gedacht.
Das wissen die schon, die Kinder dürfen dann nach hinten
gehen. Die Kinder dürfen auch nach hinten zum Spielen gehen, das geht auch für die anderen Kinder. Die Unsicherheit kennt der Pfarrer, hat er schon an alles gedacht, die gut ist, wenn eine Gemeinde in ihren Zwischenrufen einfach unterstützt und eingreift. Oder die Unsicherheit kenne ich als ortsfremder Pfarrer, wie ist das hier, wie gelingt das hier? Und seit gestern Abend, manche bedauern mich schon, ist meine Stimme unsicher geworden, wird meine Stimme überhaupt durchhalten? Es gibt so diese kleinen Unsicherheiten überall. Welche ist das gerade bei Ihnen? Was macht dich gerade unsicher? Vielleicht ist es leichter, mit dem Nachbarn mal kurz zu reden, dann fühlt man sich schon wieder weniger unsicher. Ja, genau. Konfirmanden sind immer ehrlicher. Ich finde das klasse. Man redet einfach und schon ein bisschen ist man aus der Unsicherheit raus. Welche Unsicherheit bewegt dich gerade? Und da gibt es natürlich neben diesen kleinen Unsicherheiten auch größere Unsicherheiten. Vielleicht ist manchen am Dienstagmorgen und dann am Mittwochmorgen das Herz in die Hose gerutscht, als man gesehen hat, dass da doch sehr autoritäre Tendenzen in den USA die Macht ergreifen. Und ich kenne manche in Kaufung, denen ist am Mittwochabend das Herz noch viel tiefer in die Hose gerutscht, als plötzlich eine Regierung sich aufgelöst hat, weil sie nicht mehr friedlich miteinander streiten konnten, ob nun die Schuldenbremse aufgehoben werden kann oder ob das unmöglich ist. Und wir sind in einer Unsicherheit, ob dann die Wahlen noch rechtzeitig vorbereitet werden können, wenn wir das jetzt früher machen müssen und mit am Ende die Demokratie auch in unserem Land in Frage gestellt. Wir sind, glaube ich, deswegen das Thema heute, nicht mehr in der Corona-Pandemie, aber wir sind in einer Pandemie der Unsicherheit. Es breitet sich eine Unsicherheit mit Hochkonjunktur aus, der wir kaum noch entrinnen können, weil sie einfach überhand nimmt und anständig zu sein scheint. Da war manche Politikwissenschaftler Georgios Kodiarakis, Deutschland hat wie viele andere Wohlstandsgesellschaften eine höhere Intoleranz entwickelt gegenüber den Risiken. Risiken und Unsicherheiten sind schon immer da gewesen, aber vielleicht sind auch nur wir intoleranter geworden und gar nicht die Unsicherheiten tatsächlich größer geworden. Das kann man auch meinen. Jedenfalls hoffe ich, dass, und ich werde mich heute Morgen Ihnen auf Unsicherheiten auch fokussieren, dass Sie am Ende risikotoleranter sind. Dass Sie im Gegenteil nicht nur risikotoleranter sind, sondern eine Geborgenheit finden, die Sie sich nicht träumen können. Die Sie sich fallen lassen können, und die mitten in der Unsicherheit trägt und birgt. Das wäre mein Ziel, das wäre meine Hoffnung. Wenn Sie Lust haben, hören Sie mir zu. Sehen wir erstmal der Realität ins Auge. Man hat an so vielen Stellen wirklich den Eindruck, diese Welt ist einfach aus dem Fugen geraten. Das schreibt auch Sascha Lobo, ein Publizist und Blogger im Internet, sehr populär durch seinen Irokesenschnitt. Vielleicht kennt ihn manche. Sascha Lobo schreibt das Buch Der Realitätsschock. Und er sagt, die Welt ist irgendwie wirklich wie aus den Fugen geraten. Und wenn wir sagen, die Welt ist aus den Fugen geraten, dann haben wir den Eindruck, eigentlich müsste doch alles so glatt laufen wie eine Tür, so eine schwere Gegentür, die hat besonders schwere Angeln. Und in den Angeln, das sind ihre Fugen, geht sie gut auf und geht wieder zu. Und wenn man sie aufschließt, verfällt sie ins Schloss. Wenn man sie zuschließt, hat sie einen Griff, kann das handhaben und das ist alles in Ordnung. Dann ist alles in den Fugen. Wenn es aus den Fugen geraten ist, kann man sich anstrengen, wie man will, und die Tür geht nicht mehr zu. Du kriegst die Tür nicht zu, sagt man dann. Oder wir sagen, Das ist doch Unfug. Und das ist auch dieses Wort. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wenn so viel Unfug passiert, dass es einfach nicht passend ist, dass die Passung verloren gegangen ist, dass wir keine Stimmigkeit mehr finden. Ich habe keine Überzeugung, keine passende Erklärung, warum in Amerika dieser Präsident gewählt wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde da keine überzeugende Antwort drauf. Und offensichtlich scheint das Unpassende und Unüberzeugende aber mächtig und bestimmend geworden zu sein. Das Problem ist, dass es an ganz vielen Stellen, noch viel, viel mehr Stellen eben auch passiert. Sascha Lobo schreibt in seinem Buch: Eine neue, hyperkomplexe Wirklichkeit ist eingebrochen in die zuvor einigermaßen fassbare Welt. Nicht, dass zum Ende des 20. Jahrhunderts alles damals unkompliziert gewesen wäre, aber Digitalisierung und Globalisierung haben vorher Unverwundenes vernetzt, Unvorsehenes und Übersehenes auch sichtbar gemacht und haben uns die Hoffnung geraubt, dass Politik, Wirtschaft und Eliten eine gewisse Kontrolle über den Lauf der Dinge hätten. Es gibt heute nur wenige Großprobleme, die keinen globalen und digitalen Hintergrund haben. Die Kontrollillusion ist geplatzt. Und das passt gleichzeitig in so vielen Lebensbereichen. Der Klimawandel belastet die Natur, Migration fordert Bürger und Politik heraus, ein weltweiter Rechtsruck bedroht die liberale Demokratie. Seine Kapitel lauten dementsprechend, und das ist ungefähr die Kapitelauflistung in dem Buch Realitätsschock von dem Berliner Publizisten Sascha Lobo. Klimawandel. Bei uns in Nordhessen war letzten Sommer der Kaufmann Wald in Brand nach der Trockenheit und alle, die vorher diese Corona-Warn-App runtergeladen hatten, kriegt auf einmal einen richtigen Warnsignalton in Kaufung. Da kann man als Mutter schon mal das Sausen kriegen. Und Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis, das sausten in unserem kleinen Kaufmann Wald, weil das Licht darum brannte. Es konnte Gott sei Dank eingehegt werden. In diesem Sommer, im letzten Sommer war ein Hagelschaden in Kassel, der alle Werkstätten restlos überforderte, weil es wirklich tennisballsäulige Hagelkörner auf Kassel regnete, Gewächshäuser zertrümmerte, Glas- und Penthouse-Wohnungen einschlugen. Und man wirklich den Eindruck hat, was ist hier los? Diesen Sommer waren im Rheinland-Wald, das ist so Richtung Göttingen, das nördlich von Kassel, eine große, unheimliche Niederschlagsmenge. Die ganzen Dörfer, die in Quarantänen lagen, die Autos wegschöpfen. Es war nicht wie im Ahrtal, aber es war auch in der Tagesschau. Und drei Wochen später kam es 10 Kilometer weit nach dem nächsten Dorf noch einmal. Wir kriegten Anrufe von Kollegen und Nachbarn. So muss es sich ungefähr anfühlen, wenn die Apokalypse ausbricht. Natürlich muss man ehrlich sagen, wir haben sowas noch nie erlebt. Und es lässt sich aufräumen. Autos lassen sich entsetzen. Es gab keine Toten, weder im Waldbrand noch im Unwetter. Aber es macht eine Unsicherheit plötzlich aus, eine ungeahnte Bedrohung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie durch den Taunus spazieren gehen und Sie den Kahlschlag mit dem Borkenkäfer sehen. Klimawandel. Was können wir dagegen wirklich tun? Wird das reichen, was wir tun wollen und tun können? Massenwanderung. Das ist das große Thema, das in Ostdeutschland die Wahlen beherrscht hat. Dass wir so viel Zulauf bekommen und auch Fachkräfte brauchen, dass es uns zu überfordern scheint. Und dabei ist Massenwanderung natürlich ein höchst digitales Phänomen. Wenn jeder in der Welt ein Handy hat, dann kann er genau sehen, wie es im anderen Land aussieht. Dann kann er die Möglichkeiten und die Bilder sehen, wie grün es hier in Deutschland ist. Und natürlich kann man auf die Idee kommen, da geht es mir, wird es mir besser gehen. Digitalisierung, Massenwanderung, so Sehnsucht, sein Leben sicherer und in gebrauchteren Bahnen zu führen, führt dazu, dass wir Zulauf bekommen. Und wir müssen nicht vergessen, dass wir auch Zulauf brauchen in unserem Fachkräftemangel und dass wir davon profitieren können. Aber schaffen wir die Integration, wenn so viele, die nicht von hier sind und fremd sind, in anderen Werten, mit anderen Kulturvorstellungen, mit anderen Familienkulturen und anderen dominanten, vielleicht auch Religionen auftreten, wie soll das werden? Es wird Missverständnisse geben. Man wird Wertdiskussionen führen müssen, die wir immer für selbstverständlich nehmen. Schaffen wir das? Haben wir den Mut, anderen reinzureden und sie mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie es gehen kann? Dazu kommt dann der Rechtsruck, in der Demokratie. Man müsste ja gar nicht nur in die Türkei oder nach Russland schauen, wo autoritäre Regime herrschen. In Frankreich ist die Demokratie bedroht, ebenso wie in den ostdeutschen Bundesländern oder in den USA. Und wenn das Mutterland der Demokratie in den USA praktisch, Cicero würde sagen, die Demokratie abschafft, weil sie leid geworden ist, oder diese vielfältigen Diskussionen, in der jeder seine Meinung einbringen kann und erstickt werden, weil Meinung beherrscht werden soll durch klare Richtlinien von oben herab, dann ist das ein Gefühl der Überforderung und Unsicherheit, das dahinter steckt, dem man lieber die Macht delegiert an Menschen, die Bescheid wissen und Bescheid sagen, wie es gehen kann. Und dann fühlen wir uns aus Überforderung letztlich mehr in der Diktatur zu Hause, in dem autoritären Regime, als in der Demokratie. Das wäre schwierig und schlimm für Partizipation, für Gerechtigkeit, für Frieden, für Mitbestimmung. Und dazu kommt das nächste Problem, und vielleicht ist das noch bedrängender, jedenfalls bei uns in Nordhessen merkt man das ganz exzessiv, Wirtschaftskonkurrenzdruck mit China. In Nordhessen sind wir ziemlich stark und kassenabhängig von dem großen VW-Werk im Baunatal. Und seit einer Woche oder 10 Tagen ist es in den Medien, was wäre, wenn dieses VW-Werk geschlossen wird. Da hängen ungefähr 40.000 Arbeitsplätze dran bei einem Einzugswohngebiet, wo ungefähr 300.000 Einwohner. Wenn da 40.000 Arbeitsplätze wegfehlen, können Sie sich vorstellen, was das an Wirtschaftskraft verloren ginge. Wir hoffen, dass es gemäßigt ausläuft. Aber was ist das Problem? Nun, Elektroautos werden in China billiger produziert. Und der Wirtschaftsdruck bei dem Lohnniveau, das wir haben, und der Innovationskraft, die wir uns durch Bürokratie und hierarchische Strukturen in VW zutage angeeignet haben, reicht nicht, um der Innovationskraft standzuhalten und dem Preisniveau, das in China aufkommt. Die Geschwindigkeit, die durch autoritäre Regime natürlich auch manchmal viel dirigistischer, schneller manches herbeiführen kann. Und wir können nur hoffen, dass das, was den Nobelpreisträger in Wirtschaft herausgefunden haben, gilt, nämlich dass Partizipation mehr Eigenmotivation freisetzt und dadurch eine höhere Innovationskraft durch jeden Mitarbeiter herbeiführt wird als in China. Da müssen die Ideen aber auch zum Zug kommen. Wenn das zählt, überlebt unser Wirtschaftssystem. Wenn wir die Unsicherheiten durch autoritäre Strukturen kaputt reden, dann werden wir diese Innovationskraft verlieren, die unser Land groß gemacht hat und mit unserer Wirtschaft, mit unserer Automobilindustrie die Wirtschaftskraft in Deutschland jetzt die zur Exportnation gemacht hat. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Viele Arbeitsplätze werden man vielleicht nicht mehr brauchen, weil es einfach mit ChatGPT und mit anderen Programmen der künstlichen Intelligenz zu ersetzen sind. Was brauche ich, werde ich überhaupt noch Arbeit finden können, wenn das durch Automatisierung und Digitalisierung ersetzt werden kann? Werden wir überhaupt noch die Arbeitsplätze schaffen, die wir da an den Stellen brauchen? Wir wissen heute, dass das sicherlich eine unkönnige Transformation und Metamorphose dieser Arbeitswelt bedeutet. Ich möchte Sie nicht auf der Folter spannen, aber es geht noch weiter. Gesundheit. Wir haben in der Corona-Zeit in einem der besten Gesundheitssysteme erlebt, wie schnell das an den Rand gefahren werden kann. Wie schnell wir die Unsicherheit in jedem Alltagsschritt erleben, weil eine globale Pandemie sich auch bei uns nicht einfach abschotten lässt. Da hilft auch kein Nationalismus. Da hilft keine Abschottung. Das Virus geht über die Grenzen hinweg. Und nun hat dieses Virus aber eine erstaunliche, kluge und hilfreiche Antwort gefunden, nämlich diese mRNA-Impfstoffe waren erstaunlich schnell entwickelt und erstaunlich effizient im Vergleich zu anderen Impfstoffen, die man vorher entwickelt hat. Das heißt, es hat auch uns herausgefordert und gefördert. Die Leute, die das hier in der Nähe von Werbheim in Wiesbaden entwickelt haben, forschen eigentlich an den Krebstherapien. Und es ist tatsächlich zu erhoffen und zu sehen, dass vielleicht bald so gut bei Corona Impfstoffe gefunden werden, die auf die individuelle Krebserkrankung abgestimmt sind und auf den einzelnen Menschenleben erfunden werden, damit Krebs geheilt werden kann. Müsste man nicht sagen, warum haben wir solche Angst vor der Zukunft? Es wird alles gut. Nur die Kehrseite ist fort zu greifen, wenn wir das Geld aufbringen in unserem Gesundheitssystem. Und für jeden einzelnen Krebserkrankten seine individuellen Impfstoff erfinden zu können. Oder werden dann manche das bezahlen können und andere werden leer ausgehen? Dann sind die sozialen Spannungen noch größer und die Unsicherheit wird noch eklatanter. Das heißt, mit dem Fortschritt geht nicht unbedingt um das Gewinn einher, sondern wieder eine größere Spannung und eine größere Verunsicherung. Soziale Medien, das, was man in der Schule vielleicht bei Snapchat oder bei Instagram erlebt, heißt, dass ganz schnell Wahrheiten über dich verbreitet werden, die du nicht mehr kontrollieren kannst. In den Wahlen ist es so. Cyberbullying, Shitstorm. Die britische Meinungsbildungszentrale in Thüringen, für Deutschland mit Sitz in Thüringen, hat gesagt, wir kamen im thüringischen Landtagswahlkampf mit den Aufklärungsversuchen der politischen Bildungszentrale gar nicht hinterher, weil über die sozialen Medien so viel Unfug und so viel Verzerrung verbreitet wurde, der offensichtlich schneller sich verbreitet hat, als unsere Aufklärungsmedien das aufräumen konnten. Und das scheint auch, ehrlich gesagt, in den USA gegriffen zu haben, dass Lügen üblich werden und sich schnell verbreiten lassen und dass man so kaum hinterherkommt, das aufzuklären und zur Vernunft zu führen. Nun, soweit erstmal die Unsicherheit. Realitätsschock, Sascha Lobo lässt es vertiefen und er führt auch klug und nachdenklich zu individuellen, ganz einzelnen Lösungsideen, was hilfreich werden kann. Ich kann das nur empfehlen. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir in einer verunsicherten Welt leben und dass Unsicherheit Hochkonjunktur hat. Wirtschaftsfachleute beschreiben unsere Welt mit dem Kunstwort, wir leben in einer VUCA-Welt. Das ist VUKA, also ein Kunstwort, ein Adjektiv. Was heißt VUCA-Welt? Wir leben in einer Welt, die volatil ist, unsicher, komplex und ambivalent. Also die Welt ist flüchtig. Flüchtig sind für die Wirtschaft zum Beispiel die Märkte. Ich merkte das gerade beim letzten Umzug, wo ich meine ganzen CDs in die Kiste gepackt habe und gemerkt habe, die werde ich nicht mehr auspacken. Ich brauche keine CDs mehr. Und die Technik, die als ich Teenager war, mich begeistert hat, weil die so einen kristallklaren Klang aus den Boxen zauberte, mit 14 ist jetzt ein paar Jahrzehnte später schon obsolet geworden. Buchhandlungen schließen, weil die Märkte des Buchhandels sich fast komplett digitalisieren und Arbeitsplätze dort übrig werden. Diese Flüchtigkeit der Märkte, wie im Buchhandel oder beim Zitierhandel, lassen sich auf vieles, vieles andere übertragen. Wir leben in einer flüchtigen Welt, weil das, was gestern noch wirtschaftlich griffig hat, war, vielleicht borgt schon durch neue Techniken gar keinen Wirtschaftsmarkt mehr bedeutet. Wir leben in einer unsicheren Welt, und das habe ich durch die anderen Krisen ja genug deutlich gemacht, und wir leben in einer komplexen Welt. Was heißt komplex? Komplex heißt, die komplizierten Probleme türmen sich so auf, dass sie gar nicht mehr als einzelne komplizierte Problemkomplexe zu beschreiben sind, sondern wir gar nicht mehr wissen, wie wir dem Herr werden sollen, wenn wir nicht gemächlich Schritt für Schritt drauf zugehen und mit vielen Menschen gemeinsam diese Komplexität anschauen. Der Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit ist, dass es unüberschaubar ist, dass du mit dem Unwissen darauf zugehen kannst und erst nach und nach und mit anderen Menschen zusammen aus dem Komplex einzelne komplizierte Probleme herausbuchstabieren kannst, die dann vielleicht zu lösen sind, nach und nach. Wir erleben aber in dieser komplexen Welt an so vielen Stellen diese Kompliziertheit und ambivalent. Vieles, was wir so deuten können, können wir auch anders deuten. Zum Beispiel Digitalisierung, ChatGPT. Es hat so viel Gefährdung, dass man denkt, ach du Schreck, was kommt da auf uns zu? Es hat aber auch so viele Chancen. Und es ist einfach doppeldeutig und ambivalent. Warum ist das so eklatant und so schwierig? Ich möchte auf einen Kern dahinter dieser ganzen Unsicherheit in der Tiefe analytisch vordringen. Und zwar glaube ich, das Kernproblem ist der Mythos des modernen Menschen. Was ist der Mythos des modernen Menschen? Das bedeutet, dass ich eigentlich seit der Aufklärung denke, ich bin ein vernünftiger, kluger Mensch. Ich denke über die Sachen nach, ich bilde mir meine Meinung und dann kann ich autonom handeln. Dann versuche ich diese Welt zu durchschauen und dann ist sie letztlich beherrschbar und ich gestalte die Dinge so, dass sie gut werden, vielleicht auch miteinander zusammen. So haben wir diese Welt seit der Aufklärung erobert und technisch im Fortschritt weiterentwickelt. Genau dieser Mythos des modernen Menschen, dass ich das kann, hat viel Erfolge gebracht und ist unbedingt wichtig. Aber es ist genau die Ursache der Verunsicherung. Denn wenn die Probleme so kompliziert sind, dass sie gar nicht mehr überschaubar sind, dann bin ich dem in meiner Autonomie ausgeliefert und weiß gar nicht mehr, wie ich das machen kann. Falsch gedacht, dass ich das beherrschen könnte, dass ich das durchschauen könnte, dass ich das so gut gestalten könnte oder wir zusammen. Es braucht die Eingeständnis dieser Unsicherheit und die Demut zu sagen, ich kann das nicht alleine schaffen. Wir wissen gemeinsam nicht erstmal, wie das gelöst werden kann, aber wenn wir uns zusammentun, könnten wir vielleicht gute Lösungen entwickeln. Das ist was anderes. Und dieser Mythos des modernen Menschen, der eigentlich gedenkt hat, ich bin dafür verantwortlich und dann kriege ich das in den Griff und dann mache ich das, ist genau der Anschlagspunkt der Unsicherheit. Weil ich mich für das alles allein verantwortlich fühle. Weil die Nachrichten, die schon viele gar keine Lust mehr haben zu schauen, jeden Abend, und dann sagen, schau, manche machen schon Nachrichten, das gehen, weil es über die Unsicherheit vergrößert, heißt eigentlich, du bist verantwortlich. Du hörst die Nachricht und du sollst darauf reagieren, kannst du aber gar nicht. Da merken wir im Grunde dieses Überforderungsgefühl. Und die Verletzlichkeit trifft uns da, dass wir das Bild von uns haben, wir könnten. Darum ist die entscheidende Frage, wo kann ich mich als vernünftiger Mensch beheimaten? Wo finde ich die Quelle, um reagieren zu können, wenn eigentlich alles überfordert erscheint? Wie finde ich die Kraft für Vernunft, für Besonnenheit und für Selbstbewusstsein? Also jeder Coach würde uns sagen, wenn wir das hinkriegen würden, dann hätten wir die auch diese komplizierte Welt im Begriff. Also mit Liebe könnten wir die Zusammenarbeit lernen und würden uns zusammen den komplizierten Problem stellen. Aus den komplexen Problemen können wir mit Liebe und mit Demut verschiedene mit zusammenarbeiten lernen. Aber wir brauchen diese Möglichkeit zu lieben. Wenn wir besonnen und vernünftig blieben, obwohl alles so Angst machen lässt, dann könnten wir nach und nach weiterhin nüchtern denken und diese eine oder andere Lösung entwickeln. Aber wenn wir Angst haben, sind wir nicht mehr besonnen, sind wir nicht mehr vernünftig. Woher kriegen wir das Selbstbewusstsein und den Optimismus? Wenn diese Welt in den Nachrichten jeden Abend erzählt, das ist das Problem, hier gehen die Wälder kaputt und da ist die Politik schräg. Wir brauchen eine tiefere Quelle der Hoffnung, wir brauchen eine Beheimatung für unser Ich. Das Autonome, möchte gern autonome Ich, braucht einen Schoß, auf das es sich setzen kann. Und deswegen der Bibeltext, auf den Sie jetzt vielleicht schon lange gewartet haben, wo redet der Pfarrer, wenn er nicht über die Bibel redet, ich rede über die Bibel. Keine Angst. Römer 8. Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben Gottes und Miterben von Christus. Die Voraussetzung ist auch, dass wir sein Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Drei kleine Entdeckungen abschließend noch zu diesem Bibeltext. Erstens, wenn wir uns auf Gottes Geist, er macht die doch die Übersicht. Erstens, wenn wir uns auf Gottes Geist einlassen, finden wir Heimat in Gott als Vater. Zweitens, wenn wir uns auf Gottes Geist einlassen, finden wir unterstützende Gemeinschaft. Wenn wir uns auf Gottes Geist einlassen, drittens, können wir miteinander Einschätzungen diskutieren, Lösungen suchen und Gutes tun. Gott möchte nicht, dass wir von Unsicherheit und Angst beseelt sind. Er hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Er nennt dich Kind Gottes, damit du in der Geborgenheit bei ihm einen anderen Geist wahrnimmst, in einer anderen Aura zu Hause bist, als diese Welt es dir jemals irgendwo schenken kann. Und diese Aura Gottes ist, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist und dass da jemand ist, der tatsächlich dich bei ihm selbst, wie unter seinen Fittichen, zu Hause sein lässt, mitten in der Unsicherheit. Und unser Selbstbewusstsein, das mit allem überfordert ist, was als vernünftig zu bewältigen gilt, darf sich eigentlich aus dieser Autonomie regressiv, das nennen, in Gottes Schoß flüchten um wieder stark zu werden und mutig zu sein und der Welt die Stirn zu bieten. Unser Selbstbewusstsein ist nicht nur unsere Fassade und unsere Behauptung, unser Stolz. Unser Selbstbewusstsein darf wie ein Baum einwurzeln in der Unsichtbarkeit Gottes. Wie ein Baum Fundament findet mit seinen Wurzeln und Nährstoffe in etwas, was man gar nicht sehen kann. Und dann kann der Baum sich entfalten und nach außen stark sein, auch im Sturm, auch in der Trockenheit. Wir müssen die Wurzeln in der Unsicherheit tiefer graben wie ein Baum. Gottes Geist will uns in der Tiefe diese Nährstoffe geben, nämlich das Selbstbewusstsein, dass du Kind Gottes bist. Und dass Gott, der Vater, das überschaut, was du nicht überschaust. Dass er für die Zukunft sein Ziel verfolgt und sein Ziel ist spätestens am Ende gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das Ziel, was Gott mit unserer Welt vorhat, ist relativer Wohlstand, relativer Segen, relative Gesundheit. Aber am Ende die Vergänglichkeit und darüber hinaus ist Gottes Ziel die Ewigkeit. Machen wir uns nichts vor. Es geht vielleicht Stück für Stück bergauf, aber wir werden den Himmel hier nicht auf Erden schaffen. Die Unsicherheit, die wir erleben, wird bleiben. Und die absolute Sicherheit gibt es erst im Himmel. Alle diese Krisen, die uns Angst machen, sind Vorboten von Vergänglichkeit und Brüchigkeit. Aber wenn wir in unserer Vergänglichkeit und Brüchigkeit uns auffangen lassen können, weil Gott uns in der Ewigkeit erwartet, braucht uns das keine absolute Angst mehr zu machen. Wir brauchen diese Verortung bei Gott auch, damit wir Distanz nehmen können von dem Alltag. Also wenn wir von der Unsicherheit und von den Nachrichten gebannt sind, dann sind wir in einem Bannstrahl gefangen, wie in einer Lärmbeschallung. Und dann müssen wir aus dieser Lärmbeschallung rausgehen in die Stille und bei Gott, dem Vater, Zuflucht finden. Hören auf die Stimme Gottes. Und was sagt er? Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hörst du? Lässt du es gelten? Darf Gott dir so nah sein? Und dann würde mitten in der Unsicherheit eine Geborgenheit geschenkt, wie ein Baum, der im Sturm steht. Aber er hat eine tiefe Wurzel. Da ist der Sturm nicht weg, die Trockenheit auch nicht. Aber die Wurzeln tragen, dass die Küken, die unter bei der Henne Zuflucht suchen, werden vielleicht als nächstes, wenn sie von der Henne weglaufen, auch vom Fuchs angestiert. Der Fuchs ist nicht weg, aber die Henne ist da. Gott möchte für dich da sein. Und die Logik, dass wir kluge, moderne Menschen das nicht nötig haben, das möchte ich den Prinzen fallen zu lassen. Dass wir als autonome Menschen stark genug sind, stolz genug sein könnten, den ohne Gott die Stirn zu bieten, das ist Vergänglichkeit. Und das führt zu der Verunsicherung am Ende. Aber wenn wir uns bei Gott fallen lassen können, sind wir in der ursprünglichen Bestimmung und sind wir in der Geborgenheit mitten in der Unsicherheit. Haben einen Halt mitten in der Angst. Haben ein Licht mitten in der Dunkelheit. Diese schönen Taufkerzen, die bedeuten genau das. Du hast den Auferstandenen im Licht bei dir, auch wenn dein Leben vielleicht undurchschaubar oder unüberschaubar erscheint, dunkel oder traurig. Christus ist das Licht Schritt für Schritt, wenn du ihm nachfolgst. Zweitens, mit diesem Geist finden wir zu lieben. Und wir finden in der Liebe unterstützende Gemeinschaft. Wenn Christus so für uns, wenn wir Kinder Gottes sind und es nicht alleine im Griff haben müssen, dann können wir demütig eingestehen, was wir nicht wissen und mit uns mit anderen zusammenschließen. Ich habe gerade beeindruckend gehört, dass gerade parallel hier ein riesengroßer Kindergottesdienst stattfindet, Exco, und dass viele Konfirmanden auch da drüben mitarbeiten. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt denken, es ist eine falsche Veranstaltung, weil hier seid ihr jetzt parallel, da hinten eine andere Veranstaltung ist. Jedenfalls bin ich beeindruckt, wie hier in dieser Kirchengemeinde durch die Zusammenarbeit vieler Ehrenamtliche so viel möglich ist, wie in diesen Tagen zu erkennen ist und im Gemeindebrief zu lesen ist. Warum geht das? Weil man sich Gott überlässt und bereit ist, sich einzubringen mit den eigenen Gaben und Neigungen. Wenn das in der Arbeitswelt so wäre, wenn das sogar international so funktionierte, wenn das in der Europäischen Union und auch in der NATO so bliebe, wenn das vielleicht sogar in der OSZE mit Russland wieder möglich würde, dann würden wir Frieden finden, dann würden wir Lösungen diskutieren können. Aber diese Liebe und diese Bereitschaft, Liebe zu schenken, braucht diese tiefere Verletzlichkeit bei Gott aufgehoben, mit der ich dann auch fähig werde, dem Fremden die Hand zu reichen. Migration. Wenn du Kind Gottes bist, brauchst du von dem Fremden keine Angst zu haben. Wenn ein Kollege eine andere Sprache spricht und andere Gewohnheiten hat, kannst du ihm sagen, das finde ich interessant, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das gut werden kann, wenn du dich so verhältst. Wenn du das in Liebe sagen kannst und Werte diskutieren kannst, ist Integration möglich. Liebe heißt demütig und fragend und trotzdem mutig auf andere zugehen und miteinander Lösungen suchen. Drittens und letztens, Besonnenheit. Wenn dieser Geist Gottes uns beseelt, können wir sogar damit rechnen, in dem Vertrauen auf Gott, dass er vielleicht auch anderen eine gute Idee schenkt. Das ist ehrlich gesagt die Grundlage der Demokratie. Das ehrlich gesagt, dass Gott anderen gute Ideen schenkt und wir gemeinsam diskutieren und nach den besten Lösungen suchen können, hat nach der Aufklärung etwa in Frankreich die mutigen Bauern nach oben stehen lassen und Demokratie durchsetzen lassen in Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit. Weil sie sich als Kinder Gottes fühlten, genauso wie die katholische Obrigkeit in Frankreich. Wenn wir diesem Geist folgen, brauchen wir keine Angst zu haben, weder vor dem Islam noch vor dem Untergang der Demokratie, weil wir gemeinsam besonnen und nüchtern sagen können, ich habe eine Idee, aber vielleicht hast du eine bessere. Und dann können wir das diskutieren, so wie wir vielleicht auch gestern Abend ein bisschen diskutiert haben, und brauchen keine Angst vor dieser Diskussion zu haben, sondern können gemeinsam Lösungen suchen und das Beste zum Zuge kommen lassen, wer uns vorschlägt. Das ist der Geist Gottes. Ich fasse alles zusammen mit einem Satz und wenn er euch überzeugt, dann lade ich euch ein, diesen Satz mitzusprechen. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist, der uns ängstlich macht oder unsicher, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Lass dich beschenken im Halt bei Gott von dem Geist, der dir ständig wie ein Atemzug geschenkt wird. Und in diesem Atemzug, den Gott dir schenkt, bekommst du Kraft und Liebe und Besonnenheit. Wenn du Lust hast, sagen wir das zum Schluss zusammen. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht ängstlich, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.